Diese Episode von Hauptsache raus wird unterstützt von Ortofox, eurem Spezialisten für Sicherheit am Berg seit 1980. Die neue Revolution aus dem Hause Ortofox ist das in enger Zusammenarbeit mit Arc'teryx entwickelte elektronische Lawinen-Airbag-System Lightric. Das Besondere daran ist, dass es zu den leichtesten elektronischen Systemen auf dem Markt gehört und zusätzlich zum geringen Gewicht und der einfachen Handhabung ein ganz spezielles Feature mit sich bringt, die Mehrfachauslösung. Was bisher nur über das Austauschen einer Gaskartusche möglich war, ist bei den neuen Averbike Lightric Rucksäcken selbstverständlich. Das Lightric-System ist in den drei Rucksackvarianten Averbike Tour, Freeride und Zero im Fachhandel erhältlich. Jetzt wünschen wir euch aber erstmal viel Spaß mit Kerstin und Patrick im Hauptsache raus Podcast.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Kerstin Rothart, ich bin Reiseredakteurin schon seit etlichen Jahren, viel in den Bergen unterwegs, im Schwarzwald, mal auch in Skandinavien. Und heute habe ich einen besonderen Gast bei uns im Podcast, das ist der Patrick Wesch, der ist Produktmanager bei Ortofox, zuständig da für die Safety-Produkte. Es gibt nämlich das neue Lightric Freeride Lawinenrucksack-System von Ortofox und das ist für uns der Anlass, einfach uns mal ein bisschen über Lawinenrucksäcke zu unterhalten, auf was muss man achten und so weiter, das ganze Lawinen-Airbag-Wesen mal ein bisschen vorzustellen. Und das ist gut, wenn wir so einen ausgesuchten Experten dazu da haben. Hallo Patrick.
Hallo Kerstin, vielen Dank für die Begrüßung.
Da stellt sich mir gleich als erstes die Frage, wer braucht überhaupt einen Lawinenrucksack? Das ist doch eher der Skitourengeher, der vielleicht auch mit gewissen Schwierigkeiten am Berg zu kämpfen hat und deswegen so eine ausgereizte Technik eben im Lawinenbereich braucht.
Ich würde sagen, jeder, der sich in lawinengefährdetem Gelände bewegt, kann von so einem Produkt sehr profitieren. Das muss jetzt nicht nur ein Skitourengeher sein. Es kann ja natürlich genauso gut ein Splitboarder sein oder ein Freerider, der vielleicht in der Umgebung von einem Skigebiet abseits fährt, wo er gar keine Skitouren, Ski und Felle bei sich hat.
Und also ein Schneeschuhwanderer, wenn der sich wirklich mal ein bisschen in unwegsameres Gelände bewegt?
Auch die können von so einem Ding profitieren, weil die Lawine an sich, wenn die kommt, die macht keinen Unterschied zwischen Schneetourengeher und Skitourengeher.
Ja, die schaut auch nicht, was hat der Mensch jetzt an den Füßen oder hat er gar nichts an den Füßen, weil es ein Winterwanderer ist, sondern der ist hier in dem Bereich, wo es vielleicht potenziell gefährlich sein kann. Und da ist es natürlich schlau, so einen Schutz dabei zu haben, ein Safety-Produkt. Ich muss sagen, ich bin nicht ganz so im Skitourengehen drin, deswegen habe ich mich mit der Thematik auch noch nicht so wirklich super tiefgehend beschäftigt. Gibt es denn einen Unterschied zwischen einem Lawinenrucksack und einem Lawinen-Airbag oder verwendet man das teils auch ein bisschen synonym, die zwei Begriffe?
Ja, also da gibt es eigentlich keine Unterschiede. Also das ist jetzt wirklich wahrscheinlich auch, je nachdem, was das für ein Hersteller ist oder mit wem man spricht, aber man meint das Gleiche, wenn man von einem Lawinenrucksack oder von einem Lawinen-Airbag spricht. Im Prinzip, das, was sich etabliert hat am Markt, das sind Systeme, wo man einen Rucksack trägt und aus dem Rucksack kommt in irgendeiner Art und Weise ein Airbag raus, wenn man an einem Auslösegriff klassischerweise zieht. Und das, was dann passiert, ist, dass man halt in kurzer Zeit ein sehr stark vergrößertes Körpervolumen hat. Und dann gibt es diesen physikalischen Effekt, der heißt inverse Segregation. Hört sich kompliziert an, ist aber eigentlich ganz einfach.
Nämlich klingt dass, super wissenschaftlich, ja.
Ja, das ein anderer Begriff dafür ist Paranuss-Effekt. Wenn man sich eine Schüssel mit Nüssen vorstellt, die unterschiedlich groß sind und man schüttelt die, dann werden durch die Bewegung des Schüttelns die großen Teile nach oben befördert. Also das führt zu so einer Entmischung, wo die großen Partikel nach oben kommen.
Es die schwimmen also, auf quasi.
Genau, also aber im Prinzip ist es, das Relevante ist die Größe des Körpers. Der große Körper wird in der bewegten Masse nach oben bewegt. Das ist nachgewiesen, dass das funktioniert und an dem Effekt bedienen wir uns mit dem System Lawinen-Airbag-Rucksack.
Ah, also das heißt, wenn ich einen möglichst großen Luftsack habe, sage ich mal, dann habe ich auch die größten Chancen, ganz nach oben gespült zu werden, wenn mich doch eine Lawine erwischen sollte.
Was jetzt ganz wichtig ist für uns, ist, sagen wir so, das ist keine Garantie. Also es gibt natürlich keine Garantie, am Berg bei einem Unfall mit einer Lawine zu überleben. Auf der anderen Seite gibt es aber schon auch Daten und Untersuchungen zu diesem Thema. Die sind nicht ganz einfach zu kriegen. Das kann man sich ja vorstellen. Man kann ja nicht einfach an den Berg gehen und einen Test machen mit einer richtigen Lawine und dann da Leute reinschicken. Was aber passiert ist, dass viele Wissenschaftler und also auch Schneewissenschaftler über die Jahrzehnte Daten gesammelt haben und ausgewertet haben unter wissenschaftlichen Kriterien. Mhm. Und die haben letztlich herausgefunden, dass wenn man jetzt eine Lawine von einer bestimmten Mindestgröße betrachtet und 100 Verschüttete betrachtet, die alle keinen Lawinen-Airbag-Rucksack getragen haben, dann muss man damit rechnen, dass 22 von diesen 100 sterben, von diesen Vollverschütteten. Wenn man die gleiche...
Da dachte ich sogar, dass es noch größer ist, dass du eigentlich bei einer Lawine jetzt ohne Safety-Maßnahme richtig wenig Chancen hast. Also von daher, sag ich mal, es sind nur 22, natürlich sind es 22 Leute, aber ich dachte jetzt, dass da die Chance sogar noch größer ist, dass man es nicht packt.
Also 22% sind schon bedenklich.
Ja, es ist viel, klar.
Auf jeden Fall ist es jetzt so, dass wenn man also da relativ harte Maßstabe ransetzt und die gleiche Größe an Lawinen, die gleiche Anzahl an Personen, alle mit Airbag-Rucksack, dann muss man immer noch davon ausgehen, dass tatsächlich 11 Personen sterben. Das heißt, wir haben alles andere als eine Überlebensgarantie mit einem Airbag-Rucksack. Auf der anderen Seite, wenn man es jetzt von der positiven Seite her betrachtet, muss man klar sagen, man kann seine Überlebenschancen verdoppeln. Und ja, warum wir jetzt aber immer noch im Prinzip 11 Personen da sehen, die möglicherweise ums Leben kommen, liegt an unterschiedlichen Faktoren. Zum einen kann es ja sein, dass eine Lawine auch dazu führt, dass ich irgendwo über ein steiles Gelände abstürze oder vielleicht geht die Lawine in den Wald und ich werde gegen einen Baum gedrückt. Also so Trauma-Verletzungen, ja, Traumatote, muss man sagen, fängt man im Prinzip über dieses Produkt nicht ab. Das Produkt ist nur dazu gemacht, an der Oberfläche zu bleiben und eben nicht zu ersticken. Traumatote sind schon auch noch ein relevanter Faktor, je nachdem, wo man sich eben bewegt, wenn eine Lawine abgeht. Und wo es auch nochmal interessant wird, ist aus diesen Untersuchungen hat man gesehen, dass das größte Problem von Lawinen-Airbag-Rucksäcken eigentlich ist, dass die Zahl an Airbags, die nach der Verschüttung nicht aufgeblasen waren.
Weil die Leute einfach nicht mehr dazu gekommen sind, es auszulösen, oder?
Ja, da gehören auch die dazu, die kaputt gegangen sind, weil sie über eine Felswand gefallen sind. Aber der größte Anteil, also 60% der nicht aufgeblasenen, waren Airbags, die nie ausgelöst wurden.
Das heißt, der Mensch, der war überrascht, nicht mental vielleicht auch nicht vorbereitet oder physisch einfach nicht mehr in der Lage, dann einen Auslöser zu betätigen.
Es ist natürlich schwierig im Nachgang jetzt herauszufinden, warum das so war.
Ja, sicher.
Aber es liegt zumindest nahe für uns anzunehmen, dass in so einer überwältigenden Extremsituation wie einem Lawinenabgang, dass da irgendwo dieser Automatismus nicht da war, in dem Moment das Richtige zu tun und an dem Griff zu ziehen. Und das war jetzt zum Beispiel ein Gedanke, kommen wir jetzt schon in Richtung der Entwicklung von so einem Produkt, das war jetzt ein Gedanke, da sehen wir so ein großes Problem, wie können wir denn sowas besser machen?
Ja, das ist, man kennt es ja irgendwie von anderen Notfallsystemen, wo, keine Ahnung, so und so lang keine Bewegung und dann wird es automatisch ausgelöst oder eine Vorwarnstufe, die man dann vielleicht mal bestätigen muss, ne?
Das ist ein sehr interessanter Gedankengang, das mit dieser automatischen Auslösung. Und das ist tatsächlich auch was schon häufiger mal auf dem Tisch der Entwickler lag, sich darüber Gedanken zu machen. Das gibt es auch noch nicht, das Produkt, muss man sagen, das von selber erkennt, jetzt ist eine Lawine da, jetzt löse ich aus.
Ich glaube, das ist auch schwer umzusetzen wahrscheinlich, ne? Weil da halt doch jeder anders zu liegen kommt oder jede Lawine wahrscheinlich auch ein Stück weit anders ist.
Ja, man müsste wahrscheinlich irgendwo die richtige Sensorik zusammenstellen, die halt unterscheiden kann zwischen, das ist jetzt noch Skifahren, das ist nur ein Sturz, das ist schon eine Lawine.
Ja, oder der Mensch sitzt da und macht gerade eine Brotzeit und rührt sich deswegen halt mal 10 Minuten nicht.
Genau, und jedenfalls ist es so, dass es gibt ja zwei etablierte Technologien am Markt für Lawinen-Airbags. Da wird es jetzt auch wieder ein bisschen technisch. Das eine sind Kartuschensysteme. Dabei hat man im Prinzip eine gasbefüllte Kartusche. Also das sind 300 Bar Druck drin bei manchen Produkten. Das ist richtig viel Power. Und wenn man dann eine Lawinensituation hat, zieht man den Griff und dann wird die Kartusche angestochen. Und die Kartusche füllt den Airbag und reißt auch Umgebungsluft mit sich. Und dadurch wird der Airbag voll. Das ist eine sehr simple und auch verlässliche Technologie.
Aber wenn die Kartusche einmal benutzt ist, muss ich sie austauschen, wegwerfen oder kann man die auch wieder befüllen, diese Kartuschen?
Die gängigen Systeme hier in Europa haben Kartuschen, die man, wie du sagst, einmal auslösen kann und dann sind die halt leer. Das heißt, einerseits sind die sehr zuverlässig, auf der anderen Seite, wenn ich einmal ausgelöst habe, dann ist die halt leer und ich muss in Sportgeschäft gehen und muss mir eine neue Kartusche im Austausch besorgen, muss mir wieder eine kaufen.
Oder habe vielleicht, wenn ich mehr Tage unterwegs bin, lege ich mir auf zwei auf die Hütte in der Hoffnung, dass ich es nie brauche und hätte dann die Chance, das wieder...
Die sind relativ teuer, von daher macht es eigentlich niemand so, dass er zwei Kartuschen mitnimmt, sondern
ist eher so ein Pfandsystem, wo man die leere abgibt und die neue bekommt.
Genau, für weniger Geld kann man sich dann quasi eine neue wieder besorgen. Und in Nordamerika gibt es tatsächlich auch wiederbefüllbare, aber die sind relativ schwer. Also selbst wiederbefüllbare, da geht man dann zum Beispiel in einen Tauchshop und die können diese Kartuschen dann wiederbefüllen. Aber das ist in Europa ist schwierig, weil man eigentlich kaum so Läden findet, die das machen können.
Ja, vor allem in der Nähe von Bergen hast du ja meistens nicht auch noch einen Tauchshop.
Also Paintball geht, glaube ich, auch noch, aber da bin ich jetzt auch kein Experte, das habe ich auch noch nie gespielt. Und das andere gängige System ist eben, das gibt es ja auch schon seit einigen Jahren auf dem Markt, das sind eben elektronische Systeme. Und das ist letztlich sowas wie ein extrem starker Föhn.
Ja, das ist ja das, was ihr in eurer neuen Lightrick-Serie auch verwendet habt, ne?
Ja, genau.
Dieses elektronische System. Ja. Ich habe mich ja auch ein bisschen schlau gemacht, was denn so neu und innovativ ist bei euch. Was ich bestechend fand, ich habe es irgendwo gefunden, dass man eben die relativ gut auch im Flieger mitnehmen kann, dass man keine Probleme mit der Beförderung hat, nicht nochmal extra Papiere braucht.
Ja,
und dass es für zwei Auslösungen reicht und man kann damit eine Woche auf Tour sein. Wenn man es nicht braucht, ist es umso besser. Also man ist da relativ unabhängig auch von dem Standort.
Also ich muss schon nochmal zu dem Thema Sicherheit, also ich denke mal, der Hauptgrund, warum man sich überhaupt so ein durchaus teures Produkt kaufen möchte, ist, weil man seine Sicherheit erhöhen will, weil man eben einen Extremfall einer Lawine überleben will.
Ja, und das denke ich auch, dass man sich hauptsächlich deswegen holt, nicht weil es so schick ist.
Jetzt haben wir eben diese zwei Technologien und da muss man eigentlich auch klar sagen, eben wie ich es gerade gesagt habe, auch die mechanische Technologie ist sehr verlässlich. Der Unterschied ist im Wesentlichen, den wir jetzt gerade gehört haben. Mechanische Technologie, also Kartusche, kann ich am Berg einmal auslösen und die Elektronik, die kann ich am Berg mehrmals auslösen. Und beide funktionieren aber in dieser grundsätzlichen Airbag-Funktion sehr gut, weil in Europa gibt es eine verpflichtende Airbag-Norm. Also das heißt, das ist ein ganzes Werk mit vielerlei Vorgaben, Regeln und Prüfungen, die bestanden werden müssen. Sonst darf ich so ein Produkt gar nicht verkaufen. Das ist eine sehr gute Situation. Weil ich muss schon sagen, auch wenn ich jetzt bei Ortofox arbeite, wenn ich jetzt als Privatperson in den Laden gehen würde und würde mir irgendeinen Airbag-Rucksack kaufen, auch von einem anderen Hersteller, dann hätte ich erstmal keine Bedenken, dass der nicht grundsätzlich funktioniert. Ich habe das Vertrauen als Endverbraucher, dass alle Airbag-Systeme, die verkauft werden, sehr zuverlässig sind, weil die Norm, die wir haben, sehr anspruchsvoll ist. Das ist eigentlich super gut.
Ja, da kann man sich dann wirklich drauf verlassen. Ne?
Ja.
Wie geht man dann überhaupt vor, wenn man so ein Produkt entwickelt oder neu entwickelt oder eine Verbesserung anbringt? meine, Lawinen-Airbags und Rucksäcke gibt es ja schon eine Weile. Ja. Und wenn man da jetzt wirklich innovativ werden will, wie läuft das?
Das ist erstmal die Aufgabe der Produktmanager im Unternehmen. Die schauen sich im Idealfall an, was machen eigentlich die Endverbraucher, wie verhalten die sich, was haben die denn eigentlich für Probleme? Wenn ich ein Problem lösen kann, dann habe ich ein besseres Produkt gemacht.
Also sprich gerade diese Auslöseproblematik, aus welchen Gründen auch immer, wenn ich die leichter mache oder handhabbarer, sicherer, dann...
Wir sind im Prinzip auf, was jetzt an diesem Beispiel schön zu erklären ist, Lawinen-Airbag-Rucksäcke, auf drei Themenfelder gekommen, die für uns relevant waren, um ein Produkt besser zu machen. Das erste ist ganz einfach, Gewicht, weil alles, was ich im Skitourenbereich verwende, das trage ich einen Berg rauf. Je leichter, desto besser und desto öfter benutze ich das auch. Das zweite ist Sicherheit. Da habe ich ja gerade gesagt, grundsätzlich sind eigentlich alle sicherer, aber es macht einen Unterschied, ob ich nur einmal auslösen kann oder ob ich mehrmals auslösen kann. Wenn ich zum Beispiel in sehr abgelegenem Gelände bin und habe mal ausgelöst und habe Glück gehabt und es ist nichts passiert, dann bin ich unter Umständen schon sehr froh, wenn ich später nochmal auslösen kann, wenn ich da wieder rausgehe aus dem Gelände.
Ja, der blödste Fall, man muss vielleicht eine Tour abbrechen, die eigentlich nur ein paar Tage gegangen wäre, weil man eben kein zweites Mal auslösen kann. Ne?
Und das dritte Themenfeld ist im Prinzip, ganz allgemein gesprochen, die Benutzerfreundlichkeit. Idealerweise muss ich mich eigentlich mit einem Airbag-Rucksack überhaupt gar nicht großartig befassen, weil ich will mich ja, wenn ich am Berg draußen bin, auf die Skitour und aufs Skifahren konzentrieren und nicht auf meine Produkte.
Ja, das ist wohl wahr. Eigentlich geht man zum Vergnügen hin und nicht, um zu gucken, ob man so einen Schneerutsch überlebt. Das ist wohl wahr. Was gehört denn sonst noch in so einen Skitourenrucksack rein? Bei euch sind ja die Airbags, die werden so eine Art aufgezippt, wenn ich das richtig gesehen habe, ne?
Also das ZIP ist auch ein System, was am Markt eigentlich schon bekannt ist. Das ist eigentlich auf der Rucksackseite zu sehen. Das muss man sich so vorstellen, dass man jetzt diesen Airbag-Rucksack, wenn man hat, dann hat er ja eine bestimmte Größe. Aber nicht jeder Skitourentag schaut bei mir gleich aus. Vielleicht mache ich im Hochwinter eine schnelle Skitour, wo ich wenig Ausrüstungsteile dabei habe. Und im Spätwinter mache ich eine Mehrtagestour, wo ich ganz viel Zeug mitnehmen muss. Dann brauche ich einen unterschiedlich großen Rucksack. Und bei uns kann man den Packsack mit einem Rundumreißverschluss relativ einfach austauschen. Und dann kann ich quasi aus meinem Lawinen-Airbag-Rucksack von einem kleinen Skigebietsrucksack auch einen großen Mehrtagesrucksack umbauen. Innerhalb kürzester Zeit.
Aber dann brauche ich zwei, drei Packsäcke unterschiedlicher Größen, wo jeweils der Airbag-Rucksack draufgezippt werden kann.
Genau, also bei uns würde man sich erstmal ganz normal ein komplettes Produkt kaufen, das man halt so am meisten braucht. Und dann hat man die Option, sich zusätzlich Packsäcke unterschiedlichster Größe und Machart dazu zu kaufen.
Also mein erster Schritt wäre, gut, ich bin jetzt jemand, der zügige, längere Tagestouren macht, wo vielleicht ein Vespa mit in den Rucksack rein muss, was zu trinken, nochmal ein Pulli für eine Pause. Dann würde ich mich so auf so eine mittlere Größe erstmal versteifen. Wenn ich sehe, boah, ich mache doch mehr Tagestouren, würde ich mir den etwas größeren Packsack noch nachrüsten.
Genau, und der Lawinenrucksack selber, der kostet viel Geld, weil da steckt die Technologie drin. Das ist alles an dem Rückenteil dran. Und der Packsack, den man sich zusätzlich kauft, der kostet vergleichsweise sehr wenig Geld. Ja. Das heißt, ich kann einmal kaufe ich mir quasi das hochwertige, teure Produkt und dann kann ich das mit weniger Geld umrüsten und ganz andere Einsatzgebiete damit abdecken.
Okay, also das ist relativ flexibel, einmal teuer, aber dann kann ich es mir auch für meine jeweiligen Bedürfnisse umstricken, ohne dass ich jedes Mal wieder ein komplettes Set kaufen muss. Das ist ja schon mal gut. Trotzdem, was würdest du denn zwingend in so einen Tourenrucksack reintun?
Was ganz wichtig ist, wenn man abseits der gesicherten Piste unterwegs ist, die Standardausrüstung sind Lawinenschaufel, Lawinensonde und lawinenverschütteten Suchgerät. Mhm. Das lawinenverschütteten Suchgerät ist nicht im Rucksack, sondern am Körper. Mhm. Schaufel und Sonde sind im Rucksack. Und der Lawinen-Airbag-Rucksack ist kein Ersatz dafür, sondern die Standardausrüstung, die muss immer dabei sein, weil die brauche ich im Notfall, um schnell einen verschütteten Kameraden orten und finden zu können. Der Lawinen-Airbag-Rucksack ist eine sinnvolle, gute Ergänzung, aber kein Ersatz für Schaufel, Sonde und LVS.
Also Sachen sind jetzt bei euch auch nicht im Basisset enthalten, sondern da muss ich selber gucken, dass ich mir das dazu besorge und eben auch mitführe.
Das ist richtig. Also das sind alles eigene Produktgruppen und das ist jetzt nicht alles in einem Paket enthalten.
Ja, hätte ja sein können, dass ihr auch noch ein Basispaket habt für den.
Aber es hat zum Beispiel jeder Hersteller und jeder Händler hat Pakete für LVS, Schaufel und Sonde, dass man sich das gemeinsam kaufen kann und dann ist es ein bisschen günstiger im Set. Und neben den Produkten sollte in einem Rucksack fürs Skitouren gehen oder Splitboard-Touren gehen auch drin sein ein kleines Erste-Hilfe-Set. Mit Sicherheit am wichtigsten ist dabei eine Rettungsdecke, so eine Folie.
Einfach für den Wärmeverlust im Notfall zu halten. Ja.
Was sicherlich sehr gut ist, vor allem wenn man in der Gruppe ist, dass wenigstens einer aus der Gruppe einen Biwaksack dabei hat. Der kann im Extremfall wirklich Leben retten. Also wenn man mal zum Beispiel eine Nacht draußen verbringen muss an einem Berg im Winter, da kann ein Biwaksack den entscheidenden Unterschied machen.
Ja, und wenn man zu dritt ist, bringt einem eine Rettungsdecke halt auch nicht so wahnsinnig viel, weil man da nicht alle drei Personen reinbringt. Ne?
Und die meisten es gibt gute Biwaksäcke, die für zwei Personen gemacht sind, wo man im Notfall, das weiß ich, auch zu dritt reinkommt.
Aha. Umso wärmer ist es dann, ne?
Genau. Und ansonsten reden wir jetzt dann natürlich sehr stark über den persönlichen Bedarf und den Einsatz, den man da macht. Also Essen, Trinken natürlich, Orientierungsmittel, Wechselwäsche und solche Sachen. Oder dann auch spezielle Tools, wenn es mal eisig wird, dass man Steigeisen braucht oder ein Eispickel. Das ist dann schon sehr speziell. Was Sicherheit angeht, ist es im Prinzip das, was ich gesagt habe. LVS, Schaufel, Sonde, Erste Hilfe, das ist auf jeden Fall schon mal sehr wichtig, dass man das dabei hat.
Jetzt muss ich doch mal noch ein bisschen basic-mäßig fragen. Ich habe jetzt ein Lawinen-Suchgerät mit und die aus meiner Gruppe, die brauchen das gleiche Gerät, damit es kompatibel ist, falls doch was passiert, um mich orten zu können, falls ich unter den Schnee gerate. Oder gibt es da auch so eine Norm für die Geräte, dass auch jemand anders mich aufspüren könnte?
Da gibt es eine Norm. Der Fall, den du beschrieben hast, der ist zum Glück schon sehr lange her. Das war vor den 80er Jahren. Da konnte das tatsächlich sein, dass eine Gruppe aus Österreich mit einer Gruppe aus der Schweiz vermischt sich nicht gegenseitig suchen konnten.
Und das ist ja total bekloppt. Eigentlich Geräte ist jeder gut ausgestattet und es funktioniert einfach nicht.
Das war tatsächlich der Ursprung der Firma Ortofox, dass ein Gerät erfunden wurde, das auf mehreren Frequenzen sendet. Und mittlerweile gibt es da natürlich eine Norm und das ist eine Frequenz. Das heißt, egal welcher Hersteller, welches LVS-Gerät, wichtig ist erstmal, dass jeder eins dabei hat, dass man zu Beginn der Tour auch den Gruppencheck macht, also sich gegenseitig überprüft, ob jeder in der Lage ist, ein Signal zu senden und auch ein Signal zu empfangen. Und dann sollte man natürlich auch hin und wieder mal, idealerweise schon vielleicht 2-3 Mal im Winter, auch mal so eine Suche durchführen und üben, dass man weiß, was im Extremfall zu tun ist.
Ist es dann ein weltweiter Standard? Also wenn ich dann in den USA mit meinem super neuen Rucksack unterwegs wäre und Lawinensuchgerät und so, könnten die mich auch orten oder ist das so ein bisschen von Kontinent zu Kontinent auch wieder unterschiedlich?
Nee, da haben wir zum Glück weltweit die gleichen Voraussetzungen.
Das ist ja auch mal schön, dass das funktioniert hat. Weil wenn ich schon allein an irgendwelche Gadget-Stecker denke, wo man dann jedes Mal überlegen muss, wie komme ich an Saft für mein Handy oder so, ne? Ah, sehr, sehr schön. Wie finde ich denn jetzt meinen Rucksack? Da muss ich mir einfach überlegen, was mache ich hauptsächlich und mir dann das entsprechende zusammenkniffeln. Oder gibt es verschiedene Trägersysteme, wo ich sage, boah, als kleine, zierliche Frau ist es schwieriger, als wenn du so einen 2-Meter-Bären hast?
Ja, also es irgendwie ist es so wie überall in der Produktwelt, dass es eine große Diversifikation gibt, weil wir natürlich die Produkte bestmöglichst abstimmen wollen auf unsere Kunden. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel bei Ortofox einmal die Zielgruppe der Freerider und einmal die Zielgruppe der Skitourengeher. Die unterscheiden sich darin, dass die Skitourengeher ein bisschen mehr auf leichtes Gewicht achten, weil sie mehr laufen. Und die Freerider, die wollen eher ein Produkt, was sehr satt und stabil am Körper sitzt, in der sportlichen Bewegung und vielleicht auch ein bisschen komfortabler ist. Dafür darf es auch ein bisschen mehr wiegen. Die fahren vielleicht auch mehr mit dem Lift drauf. Von daher muss ich mir natürlich erstmal überlegen, was bin ich denn für ein Typ? Was mache ich überwiegend? Bin ich eigentlich nur im Skigebiet unterwegs oder gehe ich viel auf Skitouren? Und dann haben wir für diese zwei Hauptfelder schon mal das richtige Tragesystem an den Rucksäcken dran. Und die heißen dann eben auch entsprechend, die heißen Tour oder Freerider. Und dann ist sehr viel Unterschied im Volumen des Rucksacks, in dem Fall jetzt bei uns beim Packsack.
Ja, davon hatten wir es ja schon, ne? Wenn, ja, ob ich jetzt meine Feierabendrunde gehe oder eben doch irgendwie mehr Tage Hüttentour oder wie auch immer.
Ja. Und das sind eigentlich schon so diese Hauptunterschiede. Jeder Rucksack muss so ein paar Basishausaufgaben erledigen können. Also, dass man zum Beispiel idealerweise ein extra Fach hat, wo Schaufel und Sonde drin sind. Oder dass man Befestigungsmöglichkeiten hat, an denen man einen Ski oder ein Snowboard befestigen kann, wenn man die mal tragen muss. Oder dass man den Rucksack gut komprimieren, also klein machen kann, wenn wenig drin ist, weil mich würde das persönlich irre stören beim Skifahren, wenn der Rucksack da hinten so rumwackelt, wenn er leer ist, aber relativ leer ist. Insofern sage ich mal, ist eigentlich der Hauptunterschied erstmal, bin ich eher Freerider oder bin ich eher Tourengeher? Und dann haben wir noch ein drittes Produkt, wo wir versucht haben, insgesamt einfach mal so leicht wie möglich zu werden. Weil es gibt schon auch viele Spezialisten, die durchaus Abstriche hier und da bei Funktionen machen, dafür, dass sie ein extrem leichtes Produkt haben.
Ja, das gibt's immer wieder, die sagen, okay, dann, was weiß ich, friere ich ein bisschen mehr, aber Hauptsache ich bin leicht unterwegs oder sitze vielleicht nicht ganz so perfekt wie jetzt einer, der satt sitzt, aber dafür eben habe ich wenig zu tragen, komme schnell einen Berg hoch vor allem. Ja. Jetzt mal so ein ganz konkreter Fall. Ich bin mit einer Gruppe unterwegs und leider kommt da was vom Berg runter, weiß, groß, viel. Was passiert denn dann mit dem Rucksack? Was mache ich da?
Sobald man das Gefühl hat oder merkt, jetzt ist was los, jetzt gibt's, da tut sich was unter mir, ich höre was, ich spüre was, ich verliere das Gleichgewicht, ich glaube, da kommt eine Lawine, sollte man nicht zögern und sofort ziehen. Man hat ja bei jedem Airbag-Rucksack grundsätzlich diesen Auslösegriff am Schulterträger. Und das Schöne ist jetzt bei den elektronischen Systemen, da kann man das wirklich richtig üben. Also man kann permanent, was heißt permanent, man kann immer wieder Probeauslösungen machen, die kosten nichts, die sind kein Aufwand.
Man hat die Kartusche nicht irgendwie verspult, ne? Genau.
Also ich muss sagen, man hat auch einen anderen Zugang zu seinem Produkt im Laufe der Zeit. Ich glaube, dass bei den Kartuschensystemen die meisten Leute im Prinzip nie auslösen, weil das eben immer mit Kosten und Aufwand verbunden ist. Ja. Und bei einem elektronischen System, also unseren neuen, den kann man auslösen. Man braucht im Prinzip irgendwann eine Steckdose, das war's. Und man kann ihn sehr einfach wieder einpacken, das geht sehr schnell. Und was ich gemerkt habe, klar, ich mache das beruflich, aber auch wenn ich jetzt am Wochenende unterwegs bin und mit meinem 12-jährigen Sohn im Skigebiet beim Skifahren bin, an einem durchschnittlichen Winterskitag und wir sind auf der letzten Fahrt runter zum Parkplatz, kann es sein, dass ich einfach mal unterm Fahren den Airbag ziehe. Einfach nur so, weil es Spaß macht, weil es nichts kostet und mal ausprobieren. Und wenn man das immer wieder macht, dann automatisiert man diese Bewegung und erhöht seine Chancen enorm, dass man im Zweifelsfall das Richtige macht und einfach dran zieht. Und mehr muss man auch nicht machen. Wenn man merkt, da tut sich was, da kommt eine Lawine, einfach immer sofort an dem Griff ziehen. Das Ding muss, das ist auch Teil der Norm, innerhalb von 5 Sekunden voll sein. Es muss mindestens 150 Liter Volumen haben. Und der ist sehr stabil, der Airbag selbst. Und der bleibt auch, das ist auch Teil der Norm, für 3 Minuten voll. Das heißt, man hat dann eben dieses vergrößerte Volumen und im Idealfall hilft einem das dann auch, an der Lawine oben zu bleiben. Und im
Übrigen kann ich denn noch irgendwas machen, irgendwelche Bewegungen oder gucken, dass ich eher auf den Rücken, auf den Bauch, auf sonst was komme, wenn der Airbag aufgeblasen ist und ich komme in den Schnee rein?
Also die Airbags sind so gestaltet, auch das ist Teil der Norm, dass man die Möglichkeit hat, dann noch davon zu fahren, wenn man das schafft. Also manche schaffen das in manchen Lawinen, dass sie die Ski noch so ein bisschen irgendwo so hindrehen, dass sie noch so seitlich rausfahren können. Das muss möglich sein, auch wenn der Airbag schon auf ist. Ja. Ansonsten wissen wir eigentlich mittlerweile, ich weiß, als ich ein Kind war, hieß es, wenn man in eine Lawine kommt, soll man Schwimmbewegungen machen.
Ja, ja, das denken wir nämlich auch noch so ganz im Hinterkopf. Ja. War doch mal was. Hm?
Wenn, also jeder, den ich kenne, mich eingeschlossen, der schon mal mit einer Lawine zu tun hatte, im Ernstfall weiß, dass das illusorisch ist. Das, also das funktioniert einfach nicht. Meiner Meinung nach, ich meine, die wissenschaftliche Datenlage ist jetzt hier natürlich auch dünn, weil man das schwer untersuchen kann. Es ist aber so, der erste Moment ist noch nicht so schlimm. Das ist eher so, dass viele Personen das Gleichgewicht verlieren, weil normalerweise befindet man sich als Skifahrer auf der Lawine, die man auslöst und die reißt ein Stückerl oberhalb von einem. Gar nicht so viel. Mhm. So, wenn jetzt dann die ganze Scholle Schnee unter einem in Bewegung kommt, dann führt es dazu, dass die meisten so das Gleichgewicht verlieren, dass sie im Prinzip eigentlich erstmal sich so seitlich hinsetzen in Schnee. Und da kann man auch gar nichts dagegen tun.
Ja, da fängst du auch nicht an mit Schwimmbewegung.
Also. Und in dem ersten Moment könnte man theoretisch schon noch irgendwas machen, auch mit den Händen. Nur dann ist es häufig so, dass das irre schnell Fahrt aufnimmt und dann fängt es an, sich alles zu durchmischen und dann wird es sein wie in einer Waschmaschine. Also da ist man nur noch Passagier. Da wirbelt es einen rum, da hat man überhaupt gar keinen Einfluss mehr und kann auch, also meiner Meinung nach, sowas wie Schwimmbewegungen nicht wirklich durchführen. Oder zum Beispiel jetzt die Stöcke wegschmeißen oder irgendwie so. Also es gibt ja zum Beispiel auch Lehrmeinungen, die sagen, man sollte eigentlich in lawinengefährdetem Gelände die Stockschlaufen nicht verwenden. Genau aus dem Grund, weil wenn ich die Stöcke loslasse, dann sind die weg. Und dann ziehen die mich nicht runter. Wenn ich die Schlaufen dran habe, die kann ich nicht mehr wegtun. Das geht nicht mehr.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, nach deiner Erfahrung, also du hast schon mal echten Lawinenkontakt gehabt?
Also ich bin nicht mehr so jetzt ganz der Jüngste und bin schon seit wahrscheinlich 35 Jahren im Schnee unterwegs, sehr, also auch abseits unterwegs. Mhm. Und das ist nichts, worauf man stolz ist, ja. Niemand eigentlich. Das ist was auch man selbst verarbeiten muss, wenn sowas passiert. Aber allein über die Anzahl der Tage, die man als Wintersportprofi dann draußen unterwegs ist, steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass man mal in einer Situation doch was erwischt, was man eigentlich so nicht vorhatte. Insofern muss ich auch sagen und leider zugeben, auch mich hat's mal erwischt mit einem Lawinenabgang. Das ist schon einige Jahre her. Und die interessante Erfahrung, die ich damals gemacht habe, war erstmal, dass es eine extrem komplexe Situation ist mit dem Schneedeckenaufbau. An dem Tag habe ich überhaupt nicht mit einer Lawine gerechnet. Das war eigentlich ein solides Frühjahrs Skitourentag.
Aber das zeigt ja auch, es kann ein...
Ja klar, auch Experten können sich da irren oder können etwas...
Selbst wenn man sich sicher fühlt,
Das ist einfach Natur. Das ist extrem vielfältig und komplex und man kann Sachen nicht erkennen manchmal. Und was dann passiert ist, ich habe in dem Moment des Lawinenabgangs versucht, aus der Lawine rauszufahren und war damit so beschäftigt, ich hatte damals auch einen Lawinen-Airbag-Rucksack an, war aber noch nicht bei Ortofox. Und das war ein Kartuschensystem. Ich hatte das nie ausgelöst gehabt und ich habe gar nicht dran gedacht, da dran zu ziehen.
Ach was.
Nicht eine Sekunde habe ich dran gedacht. Und dann ist eben dieses Turbulente gekommen, dieses in der Waschmaschine sich drehen. Mhm. Und da hatte ich keine Möglichkeit mehr, da hinzugreifen.
Das heißt, du bist eigentlich ohne Airbag da durchgerauscht und hast Glück gehabt.
Genau, ich habe das Glück gehabt, dass ich nur wenig verschüttet war. Es war schon eine Vollverschüttung, aber es war im Prinzip so wenig, dass ich eine Hand bewegen konnte, an der Oberfläche sehen konnte, da bewegt sich was und mein Kollege hat es sofort gesehen und musste nicht das LVS-Gerät rauspacken und konnte mich sehr schnell freilegen. Boah. Also es war schon eine intensive Erfahrung.
Das glaube ich.
Und eine der Lehren, die ich daraus gezogen habe, war eben, auch wenn man sich als Experte fühlt, das interessiert die Lawine nicht. Man weiß oft nicht, wie viel Glück man vielleicht auch hatte, wenn nichts passiert ist. Mhm. Und eine andere Erfahrung war eben, ja, dass man kann vielleicht auch mehr üben, mehr sich vorbereiten durch eben so Sachen wie ab und zu an dem Airbag ziehen und die Auslösung probieren.
Ja gut, das ist natürlich wirklich dann einfacher, wenn man eben nicht das Gehassel mit Kartusche und neu besorgen und hat, sondern eben dieses andere System, wo man das einfach auch mal ausprobieren kann. Ich glaube, dann sitzt der Griff tatsächlich auch besser oder automatischer als jetzt bei dir, wo du gedacht hast, ich fahre weg und hast nie mit der Kartusche ausprobiert und dann macht man es halt auch nicht. Ne? Ist der Reflex nicht geübt, sagen wir so. Ja. Welches von den neuen Produkten, von den Lightrix, ist denn dein Favorite?
Also bei mir ist es tatsächlich dieser reduzierte, sehr leichte Rucksack, den ich am liebsten mag. Den haben wir so gemacht, dass er etwas weniger so Komfort-Features hat, dafür aber eben insgesamt mit eingebautem, voll funktionsfähigen Airbag-System unter 2 Kilo wiegt. Und das ist schon richtig gut. Also das ist so leicht, dass ich nicht mehr drüber nachdenken muss, ob ich den jetzt heute mitnehme oder nicht. Auch wenn ich am Ende des Tages nur im Skigebiet gefahren bin, fahre ich dann oft mit diesem Rucksack rum.
Ach was? Okay.
Weil er mich einfach überhaupt nicht stört, weil er so leicht ist. Und dann quasi Nachteil von dem Produkt ist, dass ich jetzt zum Beispiel kein separates Sicherheitsfach habe. Aber als Spezialist weiß ich ganz gut, wie man einen Rucksack bepacken muss, dass ich damit keinen Stress habe und ich profitiere davon, dass der schön leicht ist.
Du benutzt den also wie einen normalen Rucksack eher, bis drauf, dass du halt einfach diese Safety-Features noch drin hast und das macht dann ja auch mehr Spaß oder gibt da wahrscheinlich auch ein besseres Gefühl, wenn man rausgeht.
Also für mich, ich benutze den wie einen ganz normalen Ski-Rucksack. Ja. Ich habe den eigentlich immer auf.
Na gut, ist eigentlich der Idealfall, ne? Dass man gar nicht drüber nachdenkt, nehme ich jetzt den mit Airbag oder nehme ich meinen normalen, weil er bequemer ist, sondern man nimmt eh den. Ja, weil der eigentlich so für alles taugt und man gar nicht so drüber nachdenken muss. Oder der andere, der ist jetzt vielleicht auch unbequemer. Ja.
Das ist ein Beispiel dafür, dass leichtes Gewicht tatsächlich auch Sicherheit erhöhen kann, wenn ich nicht mehr drüber nachdenken muss. Brauche ich heute Sicherheitsgerät, sondern ich habe es einfach immer dabei. Es ist der Standard geworden.
Ja. Ja, du, dann vielen Dank mal für die Einblicke in das ganze Airbag- und Lawinenrucksackwesen. Ich fand es sehr erhellend, auf was man achten muss, was es da jetzt auch für technische Entwicklungen gibt. Und ich wünsche dir weiterhin viel, viel Spaß am Berg, hoffentlich ein bisschen Schnee im Winter echten, damit du auch weiter rausgehen kannst.
Ja, ich sag vielen Dank und ich wünsche natürlich auch allen Zuhörern einen super Winter und hoffentlich keine Lawinen.
Ja, das wünschen wir keinem. Vielen, vielen Dank, Patrick. Bis demnächst mal.
Danke.
Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, dann abonniert uns doch gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf outdoor-magazin.com. Natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten und klar auch auf Facebook und Instagram. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.